Radio 1. 1. Nur für Erwachsene.
Weltgeschichte vollzieht sich in der Regel nicht in kleinen Schritten, sondern in großen Umbrüchen, nach denen ist fast nichts mehr, wie es vorher war. 1. September 1939, Deutschland überfällt Polen, startet den Zweiten Weltkrieg. In jüngerer Zeit dann natürlich 9-11, der 11. September 2001, der Terrorangriff auf Amerika. Noch ganz frisch die Corona-Pandemie, März 2020, und keine zwei Jahre später, am 24. Februar 2022, Russland überfällt die Ukraine. Passt das letzte Datum in diese Reihe? Ist das große Wort von einer Zeitenwende gerechtfertigt? Oder dürfen wir hoffen, dass das posthistorische Paradies von Frieden und Wohlstand zurückkehrt, auf das Europa unter dem Schutz der USA viele Jahrzehnte gesetzt hatte? Das frage ich einen, der das gut einschätzen kann, nämlich den Berliner Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler. Herr Münkler, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schauen wir zunächst mal auf die globale Perspektive. Was sagen Sie denn? Ist dieser Begriff Zeitenwende nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zutreffend?
Gut, er ist in mancher Hinsicht jetzt auch wieder umstritten. Es gibt auch eine Reihe von Politikern und Stimmen in der Öffentlichkeit, die sagen etwa in der Formulierung, aber mit Russland müssen wir dann doch wieder verhandeln können. Man solle versuchen, das Paradigma von vor dem 24. Februar, also in gewisser Hinsicht eine Politik der gegenseitigen Abhängigkeit durch wirtschaftliche Verflechtung, nicht gänzlich aufzugeben. Und auf der anderen Seite stehen die, denen Zeitenwende noch zu wenig ist, die das Ganze vertiefen wollen, zu einer Zäsur, also in der radikalen Entkoppelung der Wirtschaftskreisläufe der Europäer und Amerikaner im weiteren Sinn des Westens von denen der Russen, was dann irgendwann auch noch die Frage nach sich zieht, und wie halten wir es mit den Chinesen, was dann tatsächlich eine andere Weltordnung ist. Ich denke, wenn wir die Dinge einigermaßen nüchtern betrachten, wird es wahrscheinlich eher auf Letzteres hinauslaufen. Denn je mehr Bilder wir von den Gräueltaten des russischen Militärs in der Umgebung von Kiew und anderen Orten mitbekommen, desto weniger wird es für uns mental und moralisch möglich sein, zu sagen, wir tun aber jetzt mal so, als sei das ein Vorgang im Sinne von Business as usual, und stellen den in den Hintergrund, marginalisieren ihn gewissermaßen, wie man das ja vorher vom Zweiten Tschetschenienkrieg bis zur russischen Beteiligung am syrischen Bürgerkrieg getan hat.
Wie sehen Sie gerade aktuell die Rolle der USA in diesem Konflikt?
Ja, die USA sind eher zurückhaltend, muss man sagen. In gewisser Hinsicht ist Putins Angriff auf die Ukraine ihnen sozusagen dazwischen gekommen. Sie haben sich bereits beginnend bei Obama, dann vor allen Dingen unter Trump und jetzt weiterhin mit Biden, auf China als die Hauptherausforderung eingestellt und hatten irgendwie die Idee im weiteren Sinn, naja, Russland und die Europäer, das ist eine Konstellation, die wir jetzt nicht weiter in Augenschein nehmen wollen. Und Russland ist der berühmten Formulierung von Obama ja nur noch eine Territorialmacht. Jetzt stellt sich heraus, Putin hat es geschafft, die Aufmerksamkeit der USA von China abzuziehen, beziehungsweise sie so zu transformieren, dass die USA schauen, wie weit unterstützt China Russland. Das ist eine ganz andere Frage als all das, was vorher diskutiert worden ist.
Warum macht China das? Welche Interessen verfolgt China damit, Russlands Einmarsch nicht eindeutig zu verurteilen, sondern sich stellenweise ja sogar ganz demonstrativ an die Seite Russlands zu stellen?
Ja, ich glaube, dass wir in eine Situation, eine weltpolitische Situation hineingehen, die durch fünf große Akteure bestimmt ist. Auf der einen Seite die USA und, wenn sie denn zusammenbleiben und das alles schaffen, die Europäer, und auf der anderen Seite China und Russland und dann als fünften Indien. Und in dieser Situation haben auch die Chinesen ein Interesse daran, ihre Einflussgebiete auszuweiten, aber sie machen das eben nicht mit militärischer Macht wie die Russen, sondern mit wirtschaftlicher Macht, also Seidenstraßenstrategie und anderes. Und in der gegenwärtigen Situation kann man sagen, Russland wird, je weiter es vom Westen ökonomisch entkoppelt wird, abhängig von China. Und Xi Jinping sitzt da in aller Ruhe und kann darauf warten, bis Putins Russland der Juniorpartner Chinas geworden ist. Und das erklärt das, glaube ich.
Herfried Münkler auf Radio 1, bis hierhin besten Dank. Und nach dieser Musik sprechen wir über Europa und was der Krieg für uns bedeutet. Hier sind Florence and the Machine mit Queen of Peace. Sie hören den Radio 1 Radio Day Krieg und Frieden. Heute zu Gast der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Herr Münkler, Sie haben eine ganze Reihe von viel beachteten, hochgelobten Büchern geschrieben, die heute noch aktuell sind oder, ich muss sagen, es bis vor kurzem noch waren. Denn nun hat sich ja die Weltordnung auf einen Schlag geändert. Was macht das ganz persönlich mit Ihrem Weltbild, mit Ihren Gewissheiten?
Naja, in gewisser Hinsicht ist das für mich jetzt so ein Schock nicht, eine solche Unterbrechung, wenn man sagt, Putin agiert imperial. Nicht? Das habe ich in dem Buch von 2005 über Imperien in gewisser Hinsicht beschrieben, dass Imperien eine Geschichte des Aufstiegs und Niedergangs und des anschließend versuchten Wiederaufstiegs hat, dass sie eine Neigung haben, wenn sie zerfallen sind, eine Position des Revisionismus, also der Wiederherstellung ursprünglicher Größe herzustellen. Das konnte man ja auch immer an der deutschen Geschichte zwischen 1871 und 1945 beobachten. Ich habe auch noch mal, um mir Gewissheit über mich selber zu verschaffen, mir Vorträge angeschaut, die mit diesem Thema zu tun hatten. Und danach habe ich offenbar im Herbst 2013, also noch vor der Krim-Annexion, vom neoimperialen Agieren Putins gesprochen, in Verbindung mit einem neo-osmanischen Agieren Erdogans. Also die beiden gewissermaßen als Personen ins Auge gefasst, die durch die Erinnerung an die einzige Größe der Länder, an deren Spitze sie stehen, sozusagen quasi eine Vorgabe haben, das wiederherzustellen. Also insofern betrachte ich das jetzt sozusagen als Wissenschaftler mit einer gewissen Gelassenheit, als Bürger natürlich aufgeregt und nervös.
Schauen wir mal auf Europa. Das war von Robert Kagan vor 20 Jahren spöttisch beschrieben worden als Venus, die USA dagegen als Mars. Nun weiß man ja nicht erst seit gestern, dass die sogenannte Softpower Europas ohne die Militärmacht USA gar nicht existieren konnte. Was folgt nun daraus?
Ja gut, ich meine, das, was Olaf Scholz in der Regierungserklärung schon angekündigt hat, nachdem man beobachtet hat, feststellen musste, dass wirtschaftliche Macht zwar wirkt, aber mit einem anderen Zeitfaktor als militärische Macht und dass die wirtschaftliche Macht, mit der Macron und Scholz gegenüber Putin noch einmal gedroht haben, dass es für ihn Konsequenzen habe werde, wenn er die Ukraine angreife, aber das keine Effekte gehabt hat, gibt es gewissermaßen einen Zwang, wieder mehr in den Aufbau militärischer Macht zu investieren. Das heißt, was hier zusammengebrochen ist, ist ein Paradigma, innerhalb dessen man weltpolitische, europapolitische Konstellationen betrachtet hat und das davon ausging, dass im 21. Jahrhundert sozusagen als Gütezeichen unserer Zeit militärische Macht ein geringeres spezifisches Gewicht habe als wirtschaftliche Macht. Da haben wir uns drin getäuscht.
Nun können wir uns derzeit auf Joe Biden verlassen. Der US-Präsident nennt Putin einen Diktator. Er spricht von Völkermord. Aber was, wenn Donald Trump erneut Präsident wird 2025 und Putin das Baltikum angreifen würde oder Finnland? Wie schätzen Sie das ein? Glauben Sie, auch Trump würde die USA zur Zielscheibe machen, nur um aus seiner Sicht unbedeutende Staaten in Europa zu verteidigen?
Ja, daran gibt es tiefe Zweifel. Und das Problem im Zusammenhang der Abschreckung ist ja, dass Zweifel auf der Gegenseite, also Zweifel an der Verlässlichkeit, in diesem Falle also Artikel 5 NATO-Vertrag, dazu führen, dass die Gegenseite mal ausprobieren könnte, inwieweit das tatsächlich gegeben ist. Aber ich meine, zunächst einmal wird eine Auseinandersetzung, sagen wir mal, um das Baltikum mit konventionellen Kräften geführt werden. Und beiderseits ist ja inzwischen die nukleare Komponente sozusagen nicht eine Verhinderung mehr der konventionellen Kriegführung, sondern eine Ermöglichung. Putin hat ja auch in der Ukraine-Frage gewissermaßen die nukleare Drohung wie einen Schutzschild über den Einsatz der konventionellen Kräfte gehalten. Und dass ein Präsident Trump nicht so ohne weiteres bereit ist, auch einen Einsatz nuklearer Waffen zur Verteidigung des Baltikums oder Mitteleuropas in Erwägung zu ziehen, das hat er ja sehr deutlich gesagt. Und von daher müssen die Europäer darüber nachdenken, inwieweit sie in der Lage sind, diese nukleare Abschreckung aus eigenen Fähigkeiten aufzubauen. Also eine Verstärkung der französischen Force de Frappe gewissermaßen als Grundelement einer eigenständigen europäischen Nuklearkomponente.
Die Weltlage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erklärt vom Berliner Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler. Herr Münkler, herzlichen Dank für diese Gespräche auf Radio 1.
Gerne.